Bevor es mit unserer neuesten Folge losgeht, wollten wir euch sagen, dass wir richtig Lust haben, euch auf Campfire FM noch mehr Stoff rund ums Tennis und unseren Podcast zu bieten. Das ist keine Werbung, sondern der Hinweis, dass Campfire FM eine neue Community-App für Podcast-Fans ist, auf der ihr direkt unter unseren Folgen kommentieren und euch mit uns und anderen Hörer und Hörerinnen austauschen könnt. Wir können dort gemeinsam unser Tippspiel in eine neue Dimension bringen oder auch eure Anregungen für Gäste, Themen,
Kritik und so weiter aufnehmen. Tja, so viel zum Thema Popularität.
Aber bevor wir diesen Schritt gehen können, bräuchten wir von euch eure Stimme,
denn heute dreht sich hier sehr viel
Podcast auf Campfire zu hören. Dafür würden wir euch kurz auf den Link in den Shownotes zu klicken.
Und ich freue mich sehr, dass wir für diese Folge einen,
ganz lieben Dank, jetzt geht's los mit der neuesten
Groundhopper haben. Der live vor Ort in Berlin war und eine ganze Menge Stimmen eingesammelt hat und sicherlich auch Eindrücke. Er selber ist auch leidenschaftlicher Tennisspieler, aufmerksamer Tennisszene und einige von euch als Moderator der Tagesschau. Herzlich willkommen.
Hi Tobi, danke für die Einladung.
Ich bin der Kerem, bin 18 Jahre alt. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich nichts mit Tennis am Hut, weil ich mit einem Freund hierauf aufmerksam wurde. Ja, nee, das ist eigentlich der einzige Grund.
Und was mit Eva Lüss?
Nur, dass
ihr wisst, wer Eva Lüss ist. Kennt ihr Eva Lüss?
Ja, genau.
Kennst du Eva Lüss?
Also ich glaube,
beide sind
viele von uns. Ist auch Berlinerin,
oder? Deutsche Hamburgerin.
Ja.
Die Michael, besten Spieler kommen immer aus Hamburg.
Toll,
ich komme auch aus
Hamburg.
Weiß ich jetzt nicht, aber
Zverev
ist auch Hamburger. Aber dazu muss man sagen, der ist ja auch halb Italiener. Ne?
Ein paar Sätze so zu deinem Hintergrund, dass die Leute wissen, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen vielleicht auch, wie du zum Tennis gekommen bist.
Ja, gern. Also ich komme nicht aus Leiden, aber die Stadt, aus der ich komme, die liegt sehr in der Nähe, Heidelberg, also um die Ecke, wo der Boris auch zur Schule gegangen ist. Und ich gehöre auch zu dieser Boris-Becker-Generation letztlich, die sich von Boris und von Steffi hat anstecken lassen. Also diese Zeit des großen Tennisfiebers, irgendwie habe ich voll miterlebt. Ich selber durfte aber kein Tennis spielen, weil ich schon sehr viel Geige gespielt habe. Und dann habe ich Judo gemacht und Fußball. Und dann war ich Posaunenchorleiter in der Kirchengemeinde. Und meine Eltern haben gesagt, so, nee, jetzt noch Tennis, das ist ein bisschen zu viel und konzentriere dich mal auf die Sachen, die du machst. Ich habe mich dann aber heimlich bei diesem ganz neuen Tennisverein, da wurden da viele gegründet in der Zeit, morgens dann auf den Platz geschlichen und habe ein paar Bälle gegen die Tenniswand, die es da gab, geschlagen. Mit mir wollte sonst keiner spielen, aber ich war im Tennisverein und irgendwann, der Platzwart hat mich dann doch gesehen, hat gesagt, Herr, ich sehe doch wieder jeden Morgen darüber krabbelst und vergiss es. Ich bin dann nicht
talentbefreit oder was?
Genau, absolut. Es ist mir nie klar gewesen, ich habe es dann gelassen, musste dann zu Hause gegen die Garagenwand spielen, zum Ärger der Nachbarn und unser Hausbesitzer. Auch das wurde mir irgendwann untersagt und dann habe ich es auch gelassen und mich wirklich nur noch auf Geige konzentriert. Bis ich dann mit 45 doch einen Sport gesucht habe, weil ich mich zu wenig bewegt habe. Das hat man dann auch irgendwann gesehen. Und bei uns um die Ecke gab es dann so einen Schnuppertag im Tennisverein. Da bin ich hin und seitdem spiele ich Tennis. Und da habe ich eigentlich auch erst angefangen. Aber es macht einen Riesenspaß. Ist mein Sport.
Sehr schön. Prima. Und naja, nicht nur beruflich bedingt, sondern in Verbindung mit der Leidenschaft fürs Tennis verfolgst du natürlich auch die Tennis-Profi-Szene etwas zumindest, oder?
Ja, so. Also ich bin jetzt kein Nerd, der sich wirklich 24 Stunden mit beschäftigt. Die gibt's ja auch. Aber ich bin einfach mega begeistert von der Art, wie die spielen. Also das anzuschauen, das beeindruckt mich einfach. Das ist einfach großartig.
Und warst du vor Berlin selber schon mal auf einem Profiturnier?
Ja, also na gut, Hamburg, ne? Also
bietet sich an, oder?
Genau. Ich war übrigens auch, ich habe in der Hallerstraße gewohnt, die Hamburg kennen, wissen, das ist in der Nähe des Tennisstadions, am Roten Baum da, Ende der 80er. Und ich habe dann da die großen Spiele gehört. Ich bin nicht ins Stadion gegangen, weil ich ja Geige geübt habe, die Musikhochschule ist auch in der Nähe. Sondern ich habe das Stadion immer schreien hören. Und das waren halt, da waren wirklich, ja, Edberg und Co. haben da gespielt. Und jetzt aber zuletzt bei diesem jetzt kleineren Turnier war ich dann auch schon öfters. Auch das mega faszinierend.
Und dieses Jahr hast du dir, na, ich will jetzt nicht sagen, was ganz anderes ausgesucht, sondern hast dir einen, ja, einen kleinen Wunsch erfüllt, nämlich A, Rasentennis, B, mal endlich in einer anderen Stadt, Berlin, und C, genau, auch noch als super-duper WTA-Event das Rasenturnier in Berlin.
Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, ne, als ich das Line-Up gesehen habe. Da musste ich hin, ne? Also wirklich die Nummer 1 bis 14 durchgehend, also so wirklich straight durch. Und dann hinten raus natürlich Eva Lüst noch, ne? Und Madison Keys und so und Samsonova. Und ja, also das bei dem Line-Up war das gar keine Frage. Da musste ich hin.
Ja, perfekt. Also im Grunde genommen alles angerichtet. Zum Hintergrund, die Quali am Wochenende, die war vom Regen mehr oder weniger geflutet. Und du warst dann auf der, ja, auf der Sonnenseite des Lebens, weil als du montags hingefahren bist, hat sich Berlin, so wie ich gehört habe, dann von seiner mehr oder weniger aber schönsten und sonnigen Seite gezeigt. Und insofern stand deine Erfahrung und deinen Eindrücken da nichts im Weg. Willst du uns mitnehmen auf so einen, ja, ich nenne es mal Anlagenrundgang, über das Turnier, dass wir deine Eindrücke mal so ein bisschen sammeln können und dann auch immer wieder mit dem einen oder anderen Originalton hinterlegen können?
Ja, gerne. Also man muss wissen, dass das wirklich total einfach zu erreichen ist. Man kann vom Berliner Hauptbahnhof steigt man da in die S-Bahn und das sind ein paar Stationen, da ist man Grunewald und S-Bahn Grunewald und dann läuft man 5 Minuten oder so. Läuft man, bis man beim Stadion ist, auch so durch so ein Wohngebiet, so ein bisschen abgelegen. Und da ist dann eben diese Anlage von dem LTTC Rot-Weiß, also ein altehrwürdiger Club in Berlin. Die haben schon ein Stadion gehabt in den 30ern, in den 40ern des letzten Jahrhunderts, das ist dann beim Luftangriff zerstört worden. Dann haben sie es nach dem Krieg wieder aufgebaut. Und zwar für 3.500 Zuschauer 1983. Das war schon eine ganze Menge damals. Und dann gab es 79, ihr merkt, ich habe mir das durchgelesen alles, 79 gab es die Ausrichtung der internationalen deutschen Meisterschaften für Damen. Und eigentlich hat das Turnier schon so damals begonnen, es war auch ziemlich groß. Und es wurde auch ein größeres Stadion dann gebaut mit einem Fassungsvermögen von 7.000 Zuschauende. Und das Besondere ist, es gab, und das, da haben wir nämlich dann auch, ich habe nämlich jemand getroffen, aber das verraten wir dann später. Es gibt da so Tribünen, die man hochfahren, ausfahren kann mit so einem ganz komischen Mechanismus, so einem Spindelmechanismus. Und ja, da passen also 7.000 Leute rein. Und dann kam aber der DTB auf die Idee, das Turnier zu verkaufen. Mhm. Und da war es nicht mehr in Berlin. Und dann brauchte man da auch nichts mehr.
Weißt du das? Hm? Weißt du, wo das dann hin ist, dieses Turnier?
Ich meine, also der Mensch, den ich getroffen habe, wir können das ja, kann ich auch verraten, ich habe den Architekten getroffen, dieser Mechanik, dieses Stadions. Ja. Der sagte nach Katar. Ja. Das müsste man aber nochmal nachprüfen, bin ich mir nicht 100% sicher. Also zumindest hat er das gesagt. Mhm. Dann ist das Neubau realisiert worden und seit 2004 heißt es dann Steffi Graf Stadion und das Turnier, das wir heute kennen, das gibt es erst wieder seit ein paar Jahren. Mhm. Und das hat aber ein irrsinniges Echo und ich meine, es hat damit zu tun, dass da der Wimbledon-Rasen ist. Und ganz ehrlich, ich habe das erste Mal, ich war noch nicht in Wimbledon, muss ich dazu sagen, warst du schon mal da?
Nein, es fehlt mir. Also wir haben ja hier eine ganz klare Aufgabenteilung bei den Tennisproleten. Ich mache nur noch Grand Slams.
Okay.
Tigerst auf den Tausendern und Premium-Turnieren herum und Daniel kümmert sich um die Challenger so ungefähr. Nein, ich war noch nie in Wimbledon, aber der Ergänzung halber, das ist richtig. Deswegen ist das Turnier in Berlin ja auch so, ja, so toll und so wertig. Die haben eine, in gewisser Art und Weise eine Kooperation mit Wimbledon. Nicht nur in der Hinsicht, dass sie vom Know-how, wie man einen ordentlichen Tennisrasen baut, ja, und pflegt, profitieren, sondern damit natürlich auch beste Voraussetzungen für die Spielerinnen, um sich auf Wimbledon vorzubereiten, weil es im Grunde genommen der gleiche Belag ist. Und das unterstreicht dann eben auch die von dir schon angesprochene Wertigkeit hinsichtlich der Meldungen. Wir hatten in den vergangenen Jahren ja kleinere Turniere in Eastbourne, in Großbritannien, in Birmingham, meine ich, und dann eben das jetzt auch wieder belebte Damenturnier in Queens. Aber Berlin hat sich da gemausert zu einem wirklichen Premium-Event in ja fast Wimbledon-Qualität, kann man sagen. Wenngleich die Tribüne mir etwas älter erscheint aus deiner Berichterstattung.
Ja. Und ja, und dieser Rasen, ich war total beeindruckt, das ist so Pfirsichflaum, habe ich gedacht.
Ist schon aber krass. Du warst nicht drauf auf dem Rasen, oder?
Nein. Ich glaube, also dann, weiß gar nicht, was dann passiert, wenn man da drüber latscht.
Aber gutes Stichwort, also du konntest nicht drauf, aber man muss dazu sagen, du warst ja jetzt nicht als Journalist akkreditiert, ja, sondern als ganz normaler Besucher. Das heißt, hast dir ein Ticket gekauft, mit dem man nicht auf den Rasen darf, aber ganz gut sitzen kann, ganz gute Sicht hat, oder?
Ja, absolut. Also vor allem, ich hatte, und ich meine auch die Beträge, das kann man ja auch mal am Rande sagen, ich habe für so ein Courtside-Seat in der zweiten Reihe, also wirklich ganz unten, habe ich 80 Euro für ein Ticket gezahlt.
Für einen ganzen Tag, muss man sagen.
Ne? Für einen ganzen Tag, ja, das ist schon, ja. Wahnsinn, ne? Und das heißt, man kann wirklich nah ran und dann gibt es natürlich diesen Nebencourt, diesen Einser und auch da habe ich Coco Gauff und Pegula erlebt und das ist beim Doppel und das war Wahnsinn. Also da sitzt man fast mit auf dem Platz und insofern, ja, also man ist sehr nah dran. Die ganze Anlage ist, im Wald, dahinter ist so ein See. Das heißt, früher konnte man in dem auch noch baden, wenn man auf dem Turnier war. Das geht heute nicht mehr. Das ist so im Grünen eben, Wald und Villengebiet rumrum. Und ich habe so eine Ahnung, es ist ein bisschen anders als in Hamburg. Es war eine Menge junge Fans da. Mhm. Jugendliche, jüngere, so um die 30 so. Und es war wesentlich internationaler als in Hamburg, also auch vom Publikum.
Okay.
Das war schon sehr, sehr, sehr auffällig.
Spannend. Und wenn wir jetzt hier in unserem Podcast Tausende von Euro für irgendwelche GEMA-Rechte bezahlen würden, dann könnte ich jetzt hier erstmal als Musik den alten Berliner Schlager Pack die Badehose ein drunter legen. Ja? Nimm dein kleines Schwesterlein und dann nix wie ab da zum Wannsee und ein bisschen baden. Das ging ja scheinbar in der Vergangenheit, hast du gesagt, heute das nicht mehr. Aber was mir deutlich...
Wobei es nicht der Wannsee ist, ne?
Das
ist
irgendwie nee, immer so. Nein, das nicht, ja. Aber in dem Schlager. Und das passt gerade so schön mit dem Berliner Hintergrund. Aber was eben nicht nur nach wie vor, sondern vielleicht schon immer möglich war bei diesen Turnieren, ist eine gewisse Nahbarkeit. Wir kennen das eigentlich von fast allen Turnieren, dass man die Spielerinnen eben nicht nur beim Match zuschauen kann, sondern auch beim Training etc. Mhm. Wie ging es dir da? Hast du die Möglichkeit gehabt, da ein bisschen näher ranzukommen an die ein oder andere Spielerin oder Betreuerstaff oder sowas?
Ja, Spielerin, das wollte ich jetzt auch gar nicht, weil die müssen auch ihre Ruhe haben und das nicht. Aber ich habe es so rumgefragt, ich wollte auch ein paar O-Töne sammeln und da saßen bei dem Spiel Pegula Gauff bei dem Doppel. Wir haben gespielt gegen Schneider und wie heißt sie? Potapova, die österreichische. Ja. Das saß sie direkt neben dem Trainerstab von Coco Gauff. Und allein die zu hören, das war ganz witzig, die ganzen Kommentare, die sie zwischendurch gemacht haben. Und zwei Plätze weiter saß ein Herr, von dem ich wusste, dass er Coco Gauffs Aufschlagtrainer ist, weil er das auch für Sabalenka gemacht hat. Irgendwo hatte ich den auf dem Zettel. Und Ja, und den habe ich dann hinterher angesprochen und habe ihn zu einem Spiel gefragt und er hat auch was gesagt.
Du wärst nicht der Medienmann, der du bist, wenn du diese Chance nicht ergriffen hättest. Ja, das war ganz, ganz interessant, mal so aus erster Hand oder aus erstem Munde zu hören. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja auch immer wieder darüber gesprochen wird, dass Coco Gauff die vielleicht athletisch beste Spielerin auf der Tour ist, aber eben dann doch immer wieder scheinbar Probleme oder formulieren wir es positiv, Entwicklungspotenzial im Bereich ihres Aufschlages hat. Und ja. Toll, dass ich so jemanden einfach...
Well, my name is Gavin McMillan. I'm one of Coco's coaches, along with JC Farrell. And I thought Coco and Jess played well today. I was really happy with the way Coco hit her forehand and hit her serve. And I think that she's just been slowly improving this week by week. And
ich habe halt rumgefragt, wenn man sich die Leute angeguckt.
She keeps doing the things she needs to do, then obviously she's going to have one of the best serves out here.
Da war ein älterer Herr.
What is the meaning of a serve on grass?
Well, it's everything because it's how you initiate the point. So you've got to be able to serve aggressively, hit your spots, and get your opponent on the defensive. If you're not, it's really tough to hold. So
with
an aggressive mindset is really important.
What is the mental part you work on?
The mental part that you work on comes from the practice that you put in and the belief you have in your shot making. That's the only way the mental side ends up making a difference.
Ja, spannend. Also ich meine, da hört man ja bei ihm wirklich raus, die ja fast schon die gesamte Geschichte, die du vorhin sehr schön skizziert hast von diesem Turnier, aber auch diese, ja, wie soll man sagen, diese Liebe zum Detail und gleichzeitig schon
zu wieder dem Zeitpunkt, der Wunsch, also 1995
dass man das war alles nochmal aufleben lassen könnte, wie zu Steffis Zeit.
Weiter geht.
So ein bisschen
ich glaube,
Demut,
jetzt
oder?
War eine
genau,
von
7000 drin und er hofft, dass jetzt ein
und hier Investor ist ja sichtbar, dass wenn man das Grundstück, was man hat, nur hat, kann man nie 7000 Plätze
ja, doch, der
folglich musste man, diese,
das merkt man
ein Drittel des Stadions in die Luft bringen. Und dafür habe ich die teleskopierbaren Tribünen gemacht, die zurzeit übrigens nicht ausgefahren werden, weil nur das Stadion zurzeit für 4000 Plätze
funktionieren.
unsere ältere Damen,
auf jeder Seite,
Einlass oben
das können sagen, Sie sehen, wenn Sie uns hier reinschauen, so. Das sind 1000 Plätze auf der Ostseite hier und auf der Westseite. Die werden dann quasi rausgefahren mit Spindeln, also mit Elektromotoren auf einer Spindel. Und ich möchte jetzt, dass, wenn der Erfolg so bleibt, dann wird man in dem Fall nicht nur 400 Plätze brauchen, die man hier so zusammenbastelt, sondern das, was ich anbieten kann, für jede Seite 1000 Plätze mehr. Und darauf hoffe ich natürlich, muss aber natürlich bis zum nächsten Turnier jemanden finden, der die Sache finanziert, dass man überprüft, wie weit die Maschinerie, obwohl sie nicht gepflegt war, über 20 Jahre, dass dann das als möglich ist.
Monika Seelisch in Hamburg, was furchtbar war, auch mit wirklich furchtbaren Folgen für Monika Seelisch und ihre Karriere, was aber auch das Thema Sicherheit ganz neu definiert hat und zum Glück neu definiert hat. Und insofern fand ich das auch ganz spannend, dass du da mit so einem, ich habe ihn genannt, Security Guy, also mit einem Spezialisten für die Stadion- und Spielerinnensicherheit in Kontakt kamst.
Ja, der lief da immer so ein Auge in die Runde durch die Gegend, auf wo die ganzen Zelte sind in dem Bereich, und war ausgerüstet mit Walkie-Talkie und Klemmbrett und wirkte sehr geschäftig, und ich musste ihn ansprechen und ihn fragen, was er macht.
Hallo, ich bin Mirko Vogt von der ASB Security GmbH. Ich bin der Vertriebler und Veranstaltungsleitung, Bindeglied zwischen der WTA, dem Veranstalter Perfect Match und uns als ASB.
Was ist die Aufgabe hier so?
Im Grunde alles weiterzuleiten, was von der WTA kommt, was vom Veranstalter kommt, das an die Ansatzleitung weitergeben. Genau so ist es.
Wie finden Sie das Feld dieses Jahr?
Der ist Weltklasse, ne? Also die 19 besten Spielerinnen mit vor Ort.
Ja, spannend. Absolut, Bombe. Absolut.
Und wenn man sieht, weil in den heutigen Zeiten jetzt die Veranstaltung geworden ist, im Gegensatz zum vergangenen Jahr.
Beobachtet,
und wie ich gehört habe, sollen wir weiter wachsen. Also von daher, ich glaube, ganz Berlin hat sich auf so ein Turnier gefreut.
Dass die Damen und Herren da sind, auf der einen Seite, traurig natürlich, auf der anderen Seite.
Also alle sehr, sehr freundlich, alle sehr gute und gesonnen
professionellen Event gehört das eben genauso dazu.
Rein für die Sicherheit als solches.
Andere Profis,
da gibt es andere Sportarten, wo wir dann auch vor Ort sind und ganz anders mit den Gästen umgehen müssen als hier.
Haben wir auch besser vor 30
Jahren? Ja, damals gab es noch keine Security. Auf dem Platz keine Spielerinnenschutz.
Ganz ehrlich,
dementsprechend. Das wurde erst danach eingeführt. Das war Monika Seles, genau.
Faszinierend, das war Monika Seles, wenn man mal in besser Kontakt ist es auch mit dem Beseitigungszentrum
ist. Dass man jetzt beim Tennis darauf zurückgegriffen hat. Aber wir selber auch in der Sicherheitsbranche sehen es auch immer mehr, dass Sicherheit immer wichtiger und mehr Präsenz hat auf jegliche
Veranstaltung. Und
sich das vorzustellen, das heißt, nicht ihre Mitarbeiter sitzen dann da und das Publikum im Blick und gucken, ob da irgendjemand ist, der seltsam ist oder so.
Also in erster Linie achten wir darauf.
War das für dich als
du hast zum einen und zum anderen natürlich hellwach zu sein, für Seiten, sollte jemand aufstehen während des Spiels, ist es schon mal ein Zeichen, da passiert was.
Ja, also ich weiß, was es bedeutet.
In höchster Alarmbereitschaft. Ja. Und können dann auch dementsprechend
agieren. Wobei es bei mir, ehrlich gesagt, unter uns, also beim Tennis liegt es bei mir nicht an den Seiten. Also Seiten, es reißt eine. Aber das ist einfach, wie du sagst, für mich auch faszinierend gewesen. Unter was für einem Druck die da arbeiten bei dem Turnier. Und du siehst sie da in ihrer Bude total fokussiert auf das, was sie da machen. Und dann habe ich gefragt, ob er ein kleines Interview, und dann so ein Mitarbeiter, der davor stand, der sagt, nee, jetzt nicht, jetzt passt es nicht, aber wir können den Chef mal fragen, vielleicht heute Nachmittag, ich frage mal kurz und so. Und hat er so einen Moment abgepasst, gefragt, ging das, und der sagte, ja, okay, und sag ihm, er soll irgendwann heute Nachmittag vorbeikommen. Also da merkte man irgendwie, da gibt es gar keine Zeit, an irgendwas anderes zu denken. Und da bin ich dann am Nachmittag vorbeigegangen, und dann war er auch ganz locker drauf, meint, es passt. Und ich fand das schon sehr faszinierend, das, was er so erzählt hat.
Hallo, mein Name ist Markus Rosa. Ich bin ein Teil des offiziellen Beseitigungsservices von der Firma Wilson hier in Berlin bei dem WTA 500.
Und was sind eure Aufgaben?
Unsere Aufgaben sind natürlich hauptsächlich das Beseiten der Tennisschläger der Spielerinnen hier. Das heißt also, alles, was mit Beseitigungen hier auf der Anlage abgeht, ist unsere Aufgabe. Wir kümmern uns. Das heißt also, die Spielerinnen, die Coaches kommen mit ihren Wünschen zwischen zu uns. Und was Beseitigungshärte angeht und so weiter und so fort. Und unsere Aufgabe ist es letztendlich, das dann auch umzusetzen.
Das heißt, ihr habt dann so Listen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Der normale Prozedere der ganzen Geschichte ist, die Spielerinnen kommen, vor allem jetzt natürlich in diesem Jahr, von French Open, Sand, hier wird auf Gras gespielt. Das heißt, die Bedingungen sind anders, der Ball springt anders ab, man muss anders beseiten, und die Spielerinnen suchen dann erstmal am Anfang ihre Beseitigungshärten. Und dann, wenn sie sich einigermaßen schnell fündig geworden sind, dann wird diese Beseitigungshärte in der Regel, wenn keine Wetterumschwünge da sind, dann komplett bis ans Ende des Turniers, beziehungsweise solange wieder die Spielerin mit dabei ist, dann durchgezogen.
Und was ist der Unterschied zwischen Clay und Gras?
Na gut, die
von der Bespannung?
Ja, also von der Beseitigung her in der Regel war auch lange meine Meinung, ist, dass auf Gras eigentlich härter beseitigt wird, aber genau das Gegenteil ist, weil einfach durch die kürzere, durch das Absprungverhalten des Balles, der Ball springt flacher ab, ist es schneller und du musst einfach mit einer weicheren Beseitigung kriegst du einfach mehr Power und die Reaktionszeit ist kürzer, um einfach dann den Ball trotzdem noch lang hinter Spiel zu
können. Kann man aber weniger, glaube ich, kann man weniger kontrollieren dann?
Es wird, die Kontrolle wird schlechter.
Okay, jetzt ist das nicht irgendein Turnier. Das ist ein Wahnsinnsfeld, die da sind. Macht dich das nervös, wenn du einen Schläger beseiten musst von Sabalenka? Nein, und da jemand ankommt, kennt ihr euch schon vielleicht?
Nein, man kennt den Coach. Der Coach kennt einen, das ist aufgrund der Turniere.
Das heißt, ihr kennt euch schon.
Man kennt sich, aber ich kenne sie jetzt persönlich, also außer dass ich mal die Hand geschüttelt habe, war das auch schon alles. Ja. Aber mit dem Coach ja. Nervös, ich sagte, ich beseite seit 1984 Tennisschläger.
Ja.
Und wenn ich mich so zurückerinnere an mein erstes Turnier, ich war ultra nervös. Ich habe gezittert wie Espenlaub. Heute, man ist, ich sage jetzt mal, abgewichst. Man ist in der Szene seit 25 Jahren drin und das ist der Job, das ist ein Job, der zu funktionieren hat. Unterdessen ist es, man hat keine Angst mehr vor den Größen, man will eine Top-Arbeit abliefern, das ist das Ziel, das muss auch das Ziel sein, aber nein, nervös in der Richtung eigentlich nicht mehr.
Okay, aber wenn jetzt mal was schief geht, hast du ein Beispiel, irgendwie, wo was schief gegangen ist?
Ja, wir haben, es gibt ganz einfache Beispiele in der Richtung, zum Beispiel falsche Beseitigungshärten. Ja, wir sind auch nur Menschen. Man muss davon ausgehen, wir stehen 14, 15, 16 Stunden hinter der Maschine und die Konzentration lässt zwangsläufig irgendwann mal nach. Und da kann auch dann einfach mal ein Fehler passieren. Es kann auch mal eine Seite reißen. Es ist alles nur zu menschlich. Wir sind keine Maschinen und wo der Mensch ist, ist auch mal ein Fehler. Aber immer so die Fehler, dass wir es korrigieren können und dementsprechend sage ich mal, dass der Spieler oder die Spielerin in der Richtung nicht merkt, dass da vielleicht bei uns mal ein Fehler gelaufen ist. Mhm. Ja.
Habt ihr auch so NDAs, also so Schweigevereinbarungen, wo du jetzt zum Beispiel nicht sagen darfst, Sabalenka hat so eine Beseitigung, Rybakina hat so eine Beseitigung, Kukukov hat so eine Beseitigung?
Früher war es so, dass wir tatsächlich die Beseitigungshärten auf eine schöne Tafel handschriftlich hingeschrieben haben. Mit Beseitigungshärte, welches Modell, welches Rahmenmodell, welche Seite da verarbeitet worden ist. Das wurde uns seit längerer Zeit verwehrt, dürfen wir nicht mehr machen.
Das heißt, du bist Geheimnisträger? So.
Ach Gott, Geheimnisträger, ja. Also man sollte es möglichst nicht irgendwo rumposaunen. Ja.
Okay. Wie findest du das so? Spieler Manarino hat, glaube ich, jetzt 8. Was hat er für eine Beseitigung?
Wir haben vor geraumer Zeit in Hamburg für ihn haben wir 11 Kilo auflegen dürfen. Ja. Ist aber teilweise sogar unter die 11 Kilo oder unter die 10 Kilo. Sogar, ja.
Sagt ihr dann auch was oder macht ihr das wirklich, was euch gesagt wird?
Weil nein, das ist wird, ja gemacht. Das wird gemacht.
Wird gemacht.
Wird gemacht. Also es gibt gewisse Regeln, also das heißt, das Gewicht, was die Spielerin oder der Spieler möchte, wird auch zu 100% gemacht. Das ist der eine Punkt. Wo man, was auch zum Beispiel das Beseitigungszeit ist ja auch ein Punkt. Ja, beseitigen Rahmen am Vorabend ist das ganz anders vom Spiel her, als wenn ich einen Rahmen in der Früh und der nach einer Stunde dann schon auf den Platz kommt. Auch das sind Dinge, die einfach eingehalten werden müssen, weil das ist der Anspruch der Spielerin, des Spielers an uns und wir müssen es umsetzen.
Seid ihr auch manchmal Feuerwehr? Also wenn jemand merkt, der hat komplett irgendwie den ganzen 7 Schläger falsch beseitigt, das passt alles nicht, was passiert dann?
Dann müssen wir löschen. Und,
wie sieht das aus?
Das schaut in der Richtung aus, dass der irgendwann am Ballkind runterläuft, leicht irritiert, weil sie uns meistens erstmal nicht finden. Und dann, ja, neu beseiten, ja, wie hart. Gibt dann oft auch die Diskussion, weil das Ballkind dann den Schiedsrichter nicht versteht.
Ja,
da gibt dann die weitere Diskussion an. Dann wird meistens mit dem Oberschiedsrichter dann nochmal kurz kommuniziert. Das geht aber in der Regel sehr schnell. Und ja, wir sind auf jeden Fall irgendwo auch Feuerwehrleute, weil es gibt immer mal eine Situation, ich sage jetzt mal, sie haben 6, 8 Schläger in ihrem Bag, aber es gibt doch irgendwo einen Lieblingsschläger, der ja dann doch öfters zum Einsatz kommt. Und wenn der dann, sage ich mal, in der entscheidenden Phase da die Seite reißt, dann kommt der Schläger in der Regel relativ schnell wieder zu uns.
Sag mal, wolltest du Tennisschlägerbeseiter werden oder hattest du eigentlich einen anderen?
Eine sehr, sehr geile Frage. Ich war in München auch bei den BMW Open und ich habe zu dem Zeitpunkt schon sehr aktiv beseitigt, aber hatte immer noch einen Nebenjob. Und ich hing, es war ziemlich am Ende des Turniers, und ich hing gelangweilt über der Beseitigungsmaschine. Und dann irgendwann kam mir dieser Gedanke, Mensch, mit dem könntest du eigentlich Geld verdienen. Oder kann man mit dem überhaupt Geld verdienen? Ja, und dann, wie es in vielen Dingen ist, kommen gewisse Zufälle. zusammen und dann auf einmal war ich wirklich voll in diesem Ganzen drin. Und es gab dann in den, sagen wir mal, zwischen 95 und 2000 war ich dann teilweise 20, 22 Wochen unterwegs. Und man kommt halt in diesen Zirkel, sage ich immer, oder in diese Bubble halt rein, wenn du einmal auf der einen Seite über die Verbindungen, das ist gut, ist wichtig, aber du musst über deine Qualität kommen. Das halte ich für viel, viel wichtiger, dass wenn Beseitungsservice Beseiter suchen, dass sie sagen, da kenne ich einen, der könnt ihr euch verstärken oder der ist auf eurem Niveau. Ja. Und das ist dann eigentlich, wo dann eins das andere gibt. Ja. Aber ja, es ist mein Traumberuf.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ja, nicht nur faszinierend vom Fachlichen her, von der ganzen Geschichte, die er zu erzählen hat, sondern ich finde es persönlich auch faszinierend, mit welcher Gelassenheit er jetzt heute drauf guckt und welche Richtung manchmal so Karrieren nehmen können. So nach dem Motto vom Spezialisten für Tennisdamen-Oberbekleidung im Sportfachgeschäft zu einem der versiertesten Beseiter auf der Profitour, oder?
Ja, also das mochte ich auch. Also aber das gehört halt, glaube ich, wirklich dazu, und das kennen, glaube ich, alle, diese so eine Liebe zu diesem Sport. Und ja, wenn die mal brennt irgendwie, dann ist sie halt da und dann machst du das. Und ich glaube, ganz ehrlich, er hat es ja vielleicht noch so die Schokoladenseiten des Jobs so abbekommen, aber das, was er angedeutet hat, dass er zum Beispiel nicht mit auf die Tour geht. Also wenn du jetzt wirklich auf der Tour bist als Beseiter die ganze Zeit, ich glaube, das ist nicht unbedingt auch ein tolles Leben immer, was man dann führen muss.
Aber es wird an der Stelle wie auch an vielen anderen deutlich, dass so ein Turnier ist immer eine Gesamtleistung aus eben nicht nur den Spielerinnen, den Trainern, den Betreuern, sondern von der gesamten Organisation. Und du bist über so ein paar nette Jungs im blauen Shirt gestolpert. Was haben die gemacht?
Ja, die saßen da so zusammen, hatten auch so eine Uniform an irgendwie und waren recht jung und hatten gute Laune. Und dann habe ich sie gefragt, ich wusste wirklich nicht, was die da machen. Ne? Und dann wollte ich es einfach wissen. Dann habe ich sie gefragt, ja, was macht ihr eigentlich?
Hallo, ich bin Konstantin, ich bin 18 Jahre alt. Ich bin Teil des Court-Cover-Teams. Sprich, wir kümmern uns alles, was um Platz herum abgeht. Also das Abdecken und Zudecken vom Platz. Und genau, ja.
Und wie ist es mit dem Wetter gerade?
Gerade, also heute ist ja Montag, heute ist sehr schönes Wetter. Ich glaube, hat nur morgens einmal kurz geregnet, aber die letzten zwei Tage waren aber katastrophal für uns. Also es hat, glaube ich, viermal geregnet. Da mussten wir immer jeweils die Plane immer raufmachen und dann wieder auch wegmachen, wenn es dann wieder Sonne kam. Genau, das war sehr stressig, aber ich denke, jetzt geht's.
Und macht ihr das so für nix, oder?
Nee, also wir kriegen so eine Pauschale, das ist mehr so ehrenamtlich, aber wir kriegen dann praktisch schon Schichtgehälter, genau.
Und spielt auch selber Tennis?
Genau, ja. Ich spiele auch selber Tennis hier bei Blau-Weiß.
Okay. Wie findest du das Turnier an sich?
Ich finde es sehr schön. Also es ist immer sehr schön zu sehen, wie viele Top-Spieler hier immer mitspielen. Und macht auch sehr Spaß, denen zuzugucken.
Und was schaust du bei denen was ab, so, wenn du das so siehst, wie die spielen?
Ja, viel, also unterschiedlich, ob es auf Rituale sind oder generell Einzelheiten von den Techniken, also Beinarbeit oder generell sehe ich viel, dass nach dem Punkt die Spieler sehr viel mit sich selber reden, da sehr viel im Kopf stattfindet und da immer sehr positiv sind.
Und du kennst das auch selber, positiv und negativ sein?
Ja.
Bist du eher so ein positiver Typ? Wie kannst du dich selber?
Boah, definitiv eigentlich negativ auf dem Platz.
Das heißt, du schreist dich selber an, oder?
Ja, und außer auch, ja.
Okay. Deine Topspielerin hier, welche findest du am beeindruckendsten?
Ich muss sagen, also Sabalenka natürlich, Nummer 1 der Welt, wenn man der beim Spielen zuguckt, das schaut schon krass aus, aber also die spielt schon echt mit viel Kraft und viel Spin.
Danke. Ich bin Tom, ich bin 17, werde jetzt auch 18 und bin ebenfalls dann im Court-Cover-Team.
Den Punkt und wenn du das Spiel gesehen hast, was guckst du dir ab oder denkst du, das muss ich mir merken? Irgendwie?
Bei dem Spiel allgemein jetzt, also von den Spielern, das ist, glaube ich, die Connection zwischen dem Spieler und dem Trainer an sich, dass der Austausch immer stattfindet in dem Spiel, aber auch zwischen den Punkten. Und allgemein, glaube ich, auch bei uns ist es die,
dass wir uns untereinander gut kommunizieren und uns verstehen und uns gut austauschen. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel drin, auch allgemein, nicht nur bei uns, sondern bei allen. Und wie wir auch mitbekommen haben, wenn man sich untereinander nicht gut austauscht, dass das alles gar nicht funktioniert, dann bricht eben so ein System eben schnell zusammen.
Du sagst, es ist ein ganzes System.
Ja, auf jeden Fall. Es beruht alles auf andere. Und wenn einer nicht kann oder beziehungsweise jetzt auch bei uns Menschen nicht da sind oder zum Beispiel zu spät kommen, sind wir teilweise eben aufgeschmissen und haben eben keine Chance, dann zum Beispiel so ein Cover oder zum Beispiel das Feld allgemein schnell abzubauen. Und daran hindert es dann manchmal. Aber sei es zum Beispiel auch unser Captain, der dann vergessen hat, uns Bescheid zu geben, wann wir das Cover richtig zumachen sollen. Und daran merkt man dann, dass diese Kommunikation eben dann eben dazu führt, dass es funktioniert.
Und deine Lieblingsspielerin hier?
Also vom Spiel her und vom, glaube ich, vom Mindset ist es wirklich Sabalenka, deswegen ist sie ja, glaube ich, auch an der Spitze. Sonst haben mir, glaube ich, die eine Chinesin, Yuan San, glaube ich, war es, sehr gut gefallen, weil sie hat zwar das Spiel sehr, sehr hart verloren, aber hat immer noch den Zug gehabt und hat dahingehend immer weitergemacht und das Spiel eben weitergeführt und nicht zwischendrin einfach abgebrochen oder sich so sehr aufgeregt. Dahingehend ist die, glaube ich, schon vom Mindset sehr weit vorne.
Ja, man könnte den Eindruck gewinnen, dass sie am Wochenende eine Mischung zwischen überarbeitet und leicht frustriert waren, denn es regnete viel und es gab viel zu bedecken. Und auf der anderen Seite natürlich frustriert, weil sie kaum Tennis vor die Nase bekommen haben. Aber das hat sich dann am Montag ja schlagartig geändert. Und ganz witzig finde ich auch zu hören, dass es bei denen natürlich Tennisbegeisterte gibt, die dem Club auch nahestehen, dort entweder auch spielen oder aktiv sind, aber natürlich auch andere, die ja wie die Jungfrau zum Kinde gekommen sind zu diesem Job.
Ja, die ja völlig ahnungslos sitzen, ist auch lustig. Überhaupt hat man den Eindruck gehabt, dass es auf dieser Anlage jetzt nicht nur Leute waren, die sich wahnsinnig gut in Tennis auskennen, sondern einen netten Tag haben wollten. Dieses ganze Atmosphäre da so in dem im Grunewald, so im Grünen am Wochenende, die mitnehmen wollten. Da habe ich auch ein Ehepaar getroffen. Das war für die der Hauptgrund, dahin zu gehen.
My name is Wang and I have studied in Germany and now I'm working in Germany and in Hannover. It's not very far away from here and I'm tennis fan, so we come here for the Berlin Open. And that's it.
Okay. Yeah. And who are you?
And my name is Gia. I'm his wife.
Yeah.
And we play tennis together. Oh. Play three times a week, and we have a coach. And I think we are the Berlin Open is a very big and very excellent. For us, so we come here, we see a lot of Chinese players.
Ich bin Julia.
Hallo Julia.
Ich bin heute das allererste Mal bei einem überhaupt Tennisturnier. Hab von einer Freundin ein bisschen Input bekommen zum Tennis. Und trotz meines limitierten Wissens ist es mega cool mit dem Wetter, mit der Stimmung. Nee. Also man muss schon immer ein bisschen Input bekommen, sonst wenn ich nicht die Regeln wenigstens etwas erklärt bekommen hätte, wäre es vielleicht doch ein bisschen schwieriger zu folgen oder zu verstehen, was passiert. Aber so macht es trotzdem mega Spaß.
Also ich bin Ismail, ich bin auch 18 Jahre alt und meine Lieblingsspielerin jetzt, von denen ich heute auch ein Spiel sehen durfte, ist Theresa Brockmann. Die hat heute sehr gut gespielt und auch vorgestern schon, als sie Alicia Parks rausgeworfen hat.
Krass, oder?
Ja,
ich meine, die ist erstmal krass.
Genau, deswegen ja auch. Und dafür, dass die auch nochmal Deutsche ist, hat das Ganze nochmal für mich als gebürtiger Berliner nochmal ein schöneres Gefühl gegeben.
Was bedeutet ein Berliner so ein Turnier hier?
Na, ich finde, es ist ganz schön, dass man auch mal hier die besten Spielerinnen der Welt in Berlin zuschauen kann. Und das ist auch natürlich ein sehr großes Turnier für Deutschland auch. Ich glaube, es gibt noch eins in Hamburg, aber da ist ganz klar das Berliner Turnier noch ein bisschen größer.
Hi, ich bin Markus.
Ja.
Genau, bin hier zum ersten Mal.
Du gehst sonst nicht so auf Tennisturniere?
Nee, ich schaue das eher. Also ja, schaue das eher übers Fernsehen.
Okay.
Ja, genau.
Favorite Player?
Rafael Nadal.
Nadal?
Ja, klar.
Der spielt doch gar nicht.
Ich weiß, also bei den Frauen dann würde ich sagen Coco Gauff.
looking at. So
do you follow tennis TV?
I was a tennis fan like for a long time, and I went to Australian Open, and also because originally I'm from Shanghai, China, so I went to like the Tennis Master Cup like in Shanghai like for many years. This time I find the location is absolutely amazing, but I find the organization and also facility is quite old if you are comparing to Grand Slam or all of these new, let's say WTA 1000, more like Tennis Master Cup like a level. The facility is old and organization is a little bit like dated. For example, the information center doesn't really know, oh, okay, who's having the autography like session, or how is the training like works for player? Because I think main attraction for the first couple of days of a tournament is the major seeds will also come out and train, right? Mm-hmm. And especially it's grass and the, let's say, journey to Wimbledon. I feel like they're not that professional and not that well organized, and the facility of course is older than Asia,
but they're German.
I think you have a very interesting point here.
Ja, wir haben euch hier mal so ein paar Stimmen vorgespielt von, ich habe sie mal lustigerweise in meinem Skript als keine Ahnung Fans bezeichnet, bis hin eben zu einem unglaublichen, ja, internationalen Publikum, was du da getroffen hast. Und das hat mich insofern schon auch beeindruckt, du hast es vorhin gesagt, auch wenn ich jetzt nicht mit dem Mikrofon über die Hamburg Open gelaufen bin, aber unglaubliche Internationalität da in Berlin und natürlich auch mit einem, ja, mit einem ganz selbstbewussten Anspruch, so was Asien und die Organisation dort angeht, oder?
Absolut. Ja, absolut. Und überhaupt China, das war interessant. Ich habe auch gefragt, dann saß da jemand von der Chinese Tennis Association. Die haben auch solche, so wie ich mir das vorstelle, in so einem Staat, wo alle Uniformen tragen und so. Wo es eine Partei gibt, die hatten auch so Anzüge, an denen man sie gut erkennen konnte, also nichts Individuelles, so graue. Und habe ihn gefragt, ob er Lust hat, ein kleines Interview zu machen, und hat er natürlich sofort abgewunken, nein, das geht auf keinen Fall.
Ja, und dann gab es natürlich eine Armada, kann man fast schon sagen, an Menschen, die vielleicht schon Tickets hatten für die Veranstaltung, aber auch vielleicht den einen oder die andere, die sich kurzfristig eins besorgt hatte, denn Serena, ja?
Ja.
Das hören wir mal kurz rein.
Ich bin Lisa. Mir gefällt auf jeden Fall, also ich liebe halt Tennis, und wir haben da schon sehr lange und sehr früh Enthusiasmus dafür gehabt. Unsere Mutter uns da hingebracht, deswegen, eigentlich waren wir hier, um Serena zu sehen, aber es ist ja gerade nicht
Serena, guten Morgen.
Ja, genau.
Ja.
Also, es war
aber ja heute war Alicia Parks.
Ja. Genau, und es war ja auch, Zhang war ja auch da, deswegen hat man Schneider ja auch.
Ja.
Da hat man Spieler mitgenommen, die an sich auch.
Das heißt, du kennst die Spielerinnen schon und freust dich auf die?
Genau.
Auf wen hast du dich besonders gefreut?
Serena eigentlich, aber ja.
Ja, okay, guten Morgen.
Aber wie gesagt, Zhang ist auch cool, ich finde die auch sympathisch tatsächlich. Ja. Deswegen ja, also ich, ja, was war die dritte Frage?
Atmosphäre ist hier, wie ist es, okay?
Ja, die ist super, also ich finde, verglichen zu letztes Jahr war es auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr los.
Ja.
Mehr Stände, mehr Goodies, also ich finde die Vibes sind auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ich freue mich auf gutes Tennis und Black Representation in Berlin.
Okay. Wer bist du?
Ich bin Serena und komme aus Berlin.
Hallo, ich bin Miriam und ich bin hier mit meiner Freundin Serena, um Serena Williams natürlich zu sehen. Und für mich war es eine Überraschung. Also ich habe es heute erst erfahren, dass wir herkommen, weil es ein Geschenk war. Und freue mich einfach, mein erstes Mal Tennis live zu sehen.
Was bedeutet Serena für euch?
Es ist natürlich, Serena Williams ist auf dem Tennisplatz eine Ikone. Und sie ist ein Grund, warum ich selber angefangen habe, Tennis zu spielen. Und es war schön, sie als Kind auf dem Fernseher zu sehen.
Und wo spielst du heute?
Heute nur freizeitmäßig.
Okay, aber bist du noch richtig dabei?
Ich habe gestern Abend zuletzt gespielt.
Ja, Serena, das war sicherlich ein Publikumsmagnet oder der Publikumsmagnet überhaupt, Fragezeichen. Führ uns da mal rein in dein Live-Erlebnis, getting in touch with Serena.
Ja, das war schon, ich war jetzt zwei Tage da nur, aber es war am ersten Tag, also auch den Tag, bevor Serena gekommen ist, schwebte der Geist von Serena, das kann man schon so sagen, irgendwie über die ganze Anlage. Also alle wussten, dass sie morgen kommt, und es waren viele POCs, also Persons, People of Color auf der Anlage. Und das war eben kein Zufall. Ich bin ja selber auch ein Schwarz und da ist es einfacher, solche Leute auch anzusprechen, was ich auch gemacht habe. Und das war schon ganz faszinierend, dass Leute auch wirklich von weit her gekommen sind.
My name is Jordani. The reason why I live in Amsterdam. So I came all the way here for tomorrow's match, actually.
Serena?
Yes, and Coco Gauff. I used to be a swimmer, so I grew up with my parents. We used to watch tennis all the time. And so knowing that she's back and I'm able to afford it to come all the way to Berlin is like amazing. So that's why actually I'm here. And actually I love watching tennis, so yeah. I love seeing these like sports.
Tell me about your relationship to Serena. What does she mean for you?
Obviously, I think since I grew up watching when I was a swimmer, I think her determination, and because I think when it comes to sport, it's always mental, and the way that, regardless of whether she was almost losing or winning, her determination pushed me, and also as a representation as a black woman, I can see myself in her. And knowing that I'm also able to do it, and especially now seeing that age doesn't matter for her, and she's like, you're enjoying when you have passion for a sport, you enjoy it. So it's an inspiration for me.
Father of Serena said this, I think quote is "us against the world."
Yeah.
Can you relate to that? With his daughters.
Yes, in the sense of sometimes. We get a lot of backlash, how we react to stuff, how we opportunities, etc. I feel like in that sense, yeah, sometimes you need to fight twice as hard to get off what other non-minorities get. Yeah. So in that sense, I do think it is true that it is us against the world. So I come from an island that was colonized by the Netherlands, and I feel
which
like Curaçao.
Okay.
And
yes.
And I feel like when I see where we are right now, and I don't necessarily think it's bitter. I think when you fight, I don't necessarily think it's in a bitter way. You can fight. You're passionate. I believe in being passionate about something. I don't think it's. Yeah, I disagree that it's not bitter. Like, it's just looking that we do have to fight to have a seat at the table. So, yeah. In my opinion, yeah, just passionate. Well, I will use the word passionate.
Passionate. Okay. So, the game yesterday, how was it for you?
It was amazing. I think for us, a lot of people say they feel bad for us. I'm one of those people that we don't actually, I can say, everyone in Curaçao doesn't believe, like, we don't feel sorry. I think we're very proud of an island that many years ago we were actually used to play for the Netherlands and Netherlands. So to be able to play for our own country with our own flag and be able to at least have one goal against an amazing, amazing team, I think that means a lot for us. Like, for us, the 7-1 does not matter at all. Like, just being there, reading our national anthem, that means a lot for us.
Ja, im Grunde genommen kann es zu diesem Zeitpunkt für diesen Podcast in dieser Zeit des Jahres 2026 keine bessere Gesprächspartnerin geben als die Curaçao Lady, die du da getroffen hast. Der Link zum Fußball sei an der Stelle erlaubt und finde ich geradezu, vielleicht wenn man das kurz abhaken, ich finde das total schön, muss ich sagen, ja. Der Geist des Sports, der Partizipation am Ende bei ihr da durchstrahlt, indem sie sagt, hey, wir haben ein Tor gegen Deutschland gescored, was gibt das für uns einen Grund, unzufrieden oder unglücklich zu sein, ja, jetzt.
Ja, die war total happy darüber, also überhaupt, dass Curaçao stattgefunden hat in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist auch das, was Serena letztlich ausmacht und Ich habe dann auch Kokogov gesehen am Tag 2. Das war überall wirklich zu bemerken, dass Serena eine Ikone ist, die, wenn ich da auch mich so unterhalten habe, das waren nicht die einzigen, es gab dann noch zwei Freundinnen, die ich getroffen habe, die eine hieß sogar Serena, glaube ich. Ja, doch.
Definitiv, so hieß sie und hat ihre Freundin gleich mitgenommen auf die Anlage. Und wenn ich dich das so fragen darf, in der Interaktion mit diesen Fans, mit den Besucherinnen und Besuchern, wie würdest du das du das selber einordnen, vielleicht jetzt nochmal so auf so einer Meta-Ebene, die Wichtigkeit von jemandem wie Serena Williams, vielleicht auch der Medien? Na, Hype ist schon wieder, werden die Aufmerksamkeit, die so etwas erzeugt.
Ja, sie steht ja wirklich dafür, dass sie für Black Representation, also man muss sich vorstellen, welchen langen Weg sie ja gegangen ist. Und durch ihren Sport hat sie einen Namen gehabt, diesen Namen hat sie eingesetzt, um gesellschaftlich wirklich etwas zu ändern. Einmal dadurch, dass sie Role Model war und ist beim Tennis für Naomi Osaka, hat es ja selber gesagt, oder Coco Gauff, für diese Spielergeneration, aber auch für schwarze Frauen in den USA. Sie hat ja auch für Equal Pay, und zwar bezogen auf schwarze Frauen, eine Aktion mal gemacht. Sie hat gegen die Kriminalität, ihre Halbschwester ist ja ermordet worden. Hat sie ein Center gegründet, wo es um schwarze Sozialarbeit geht in den USA. Und sie steht wirklich für einen Durchbruch, die Wahrnehmung von schwarzen Frauen in der Öffentlichkeit lange bevor vor Black Lives Matters. Und sie ist in die Fußstapfen getreten und auch darüber spricht dann in der Black Community von Althea Gibson. Ich weiß nicht, wie viele diesen Namen kennen. Althea Gibson hat 11 große Titel gewonnen in den USA in den 50er Jahren und musste wegen der Rassentrennung dann im Auto schlafen oder auf andere Toiletten gehen oder ich weiß nicht was. Oder durfte nicht antreten. Althea Gibson hat nie diesen Ruhm bekommen, den sie eigentlich verdient hat. Und in der Nachfolge ist es Serena Williams gewesen und jetzt haben wir Naomi Osaka und Coco Gauff. Und das hast du gespürt auf diesem Turnier, auch wenn man Coco dann gesehen hat, die ja über Serena auch gesprochen hat. Da ging es ja dann später darum, mit wem sie eigentlich zusammen spielt. Sie hat mit Muchova zusammen Doppel gespielt. Und diese Frau hat sozusagen für die schwarze Geschichte, und zwar weltweit, unglaublich viel getan. Und auch für die Emanzipation von Frauen. Und das steht über allem, das kann dir niemand nehmen.
Wie ist es dann auf der Anlage? Merkt man da dann, als sie dann annonciert wurde, merkt man dann eine besondere Spannung, einen besonderen Vibe?
Ja, das ist wirklich so, das ist so ein Gänsehautmoment. Merkst du bei allen, die da sind. Und es ist auch ein bisschen schräg, weil es sich entkoppelt vom eigentlichen Spiel. Also dieses Doppel. Und das war nicht gut. Okay. Auch was Serena da gespielt hat, war nicht gut. Muchova hat da sehr humble und wirklich sehr selbstlos irgendwie versucht zu retten, was zu retten ist. Man muss jetzt immer dazu sagen, im Verhältnis zu dem, was man von Serena in Erinnerung hat. Ne? Also die spielt immer noch super toll, überhaupt keine Frage. Und so, wie ich es in 20 Leben nicht erreichen würde. Also das sei unbestritten. Aber wenn man sie vergleicht mit der Serena, die man kennt von früher, da ist nicht mehr so viel übrig. Also die haben dann auch Stoppbälle gespielt, die Gegnerinnen, und da ist ja wirklich gar keiner rangekommen. Und man hat sie dann voll durchgezogen, dass eine Vorhand gehört dann nur. Das war unglaublich, aber die landete dann weit im Aus. So Rückhandschmetterbälle, an die sie nicht mal ansatzweise rangekommen ist. Und das waren so Momente, wo man so dachte, ouch, das passt gar nicht zu dem Bild. Aber irgendwie war es den Leuten dann, und das ist auch gut, egal. Also egal, ob die gewinnt oder nicht gewinnt. Sie haben sie gesehen, sie ist da aufgetaucht. Und ich weiß gar nicht, was hältst du denn von ihrem Naja, das ist ja so ein Rumeiern, um es offen zu sagen, ob sie jetzt, warum sie wieder da auf die Tour in Anführungsstrichen geht, im Doppel. Hast du eine Idee?
Also, wir haben dieses Thema von Comebacks hier ja schon öfter im Podcast gehabt und ich glaube, wir alle, die wir keine Profisportler sind und jemals waren, können, glaube ich, eines nicht so ganz nachvollziehen, ob und wie viel es dann doch immer noch mal juckt, sich noch mal sportlich zu battlen und das eben nicht irgendwie in der Liga 4, sondern mit den Besten. Ja? Und ich glaube, das kriegst du bei vielen dieser Profisportlerinnen und Sportlern nicht raus, diese Sehnsucht, ja, nach dem sportlichen Wettkampf und auch sich selber vielleicht nochmal zu beweisen, ob ich es noch kann. Gepaart zweitens mit einer großen Leidenschaft für den Sport. Und sofern das körperlich-physisch zusammen mit der Motivation und der Leidenschaft zusammenpasst, hat es das schon immer gegeben. Ich meine, Martina Navratilova, ich müsste jetzt nachgucken, aber war in Anführungsstrichen fast 50, als sie ihren letzten Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen hat. Dass das also möglich ist und auch sportlich sinnvoll möglich ist, überhaupt keine Frage. Die, wie hast du es gerade genannt, Rumeierei, vielleicht bezogen auf, ob sie es nochmal im Einzel zu sehen
geben wird. Genau, Wimbledon, diese Wildcard, ja. Das war das, ne?
Die wäre vielleicht höchstens für mich damit erklärbar, dass sie über das Doppel nochmal antesten möchte und reinfühlen möchte, ob es auch fürs Einzel nochmal reichen würde. Ja. Und sie sich deswegen da alles offen hält. Wer wäre sie, das kategorisch auszuschließen? Wäre ja in Anführungsstrichen dumm von ihr. Naja, gut, und die Wildcard in Wimbledon, also Wimbledon wäre schön blöd, um es nicht anders und milder zu sagen, wenn sie die Möglichkeit nicht nutzen würden, dem Schwesterduo Venus und Serena hier eine Wildcard zu geben. Überhaupt keine Frage. Das wird natürlich ein Highlight sein. Wobei man immer wieder sagen muss, ganz im Sinne von Wimbledon, der Sport und das Turnier ist größer, ja, als die einzelne Person oder das Doppel. Aber ich denke, und da danke ich dir auch ganz herzlich für deine Einschätzung, es gibt eben dann über den Sport und über das Turnier oder wie Wimbledon sich ganz bescheiden nennt, The Championships, hinaus dann eben dann doch wieder Dinge, die größer sind, nämlich das, was Persönlichkeiten, in dem Fall eine schwarze Frau aus den USA oder in dem Fall verwenden wir den Plural, denn ihre Schwester gehört genauso dazu, was die bewirken können. Und ich finde, insofern ist dieser Anlagenrundgang nicht nur einer geworden, zusammen mit dir, der uns ganz viel über das Berliner Turnier erzählt hat, der uns ganz viel hinter die Kulissen hat gucken lassen, sondern auch eine ganz, ganz tolle, große Einordnung hat stattfinden lassen. Und dafür danke ich dir recht herzlich.
Sehr, sehr gern. Und wie gesagt, ich kann allen nur empfehlen, nächstes Jahr Ticket nach Berlin buchen.
Das werden wir definitiv machen von den Tennisproleten. Berlin ist immer eine Reise wert und insbesondere im Juni zur Vorbereitung auf Wimbledon. Michael, dir ganz, ganz lieben Dank für dein Kommen hier bei uns als Gast zu sein. Und euch wünschen wir jetzt viel Spaß, viel Spannung in der letzten Vorbereitung so auf Wimbledon, denn in knapp 10 Tagen geht es ja schon los. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen oder auch etwas nicht gefällt, schreibt uns gern an kontakt@tennisproleten.de. Ebenso über die sozialen Medien, insbesondere Instagram, erwischt ihr uns immer. Und ich darf nochmal hinweisen, dass zu Wimbledon natürlich auch wieder unser mega spannendes Tippspiel Wimby Hot startet, ganz kostenlos, einfach eine Menge Spaß, eine Menge Spannung während der 2 Wochen Wimbledon. Meldet euch gerne an, schaut mal vorbei auf Instagram, dort ist alles erklärt. Und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.